Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Richard Brox. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie wissen, was es bedeutet, auf der Straße zu leben. Sie waren mehr als 30 Jahre lang selbst obdachlos. Sie waren in Heimen, haben dort sehr viel Leid, auch sehr viel Gewalt und Missbrauch erlebt. Inwiefern trifft dieser Satz, Menschen, die oft verletzt wurden, sind gefährlich, denn sie wissen, wie man überlebt. Inwiefern trifft dieser Satz auf Sie zu?
Vollkommen. Es gibt Leute, die früher mir gesagt haben, Richard, das überlebst du keine Tage und so. Und die meisten, die das mir gesagt haben, leben heute nicht mehr.
Sie schreiben dann auch in Ihrer Biografie, kein Dach über dem Leben, wehr dich, ansonsten bist du tot. Also die Gewalt spielte auch in Ihrem Leben eine wichtige Rolle.
Du musst dich wehren, weil sonst gehst du in den Notunterkünften oder auf der Straße, gehst du kaputt. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Ne? Also man geht in eine Übernachtung, dort hat man ein 5-Bett-Zimmer mit einem Alkoholiker, der nass ist, mit einem Junkie, dem noch die Spritze im Arm hängt, ne, und das Blut rumspritzt. Dann ist ein Spielsüchtiger dabei, der scharf ist auf alles, was sie haben, wo er verhökern kann, und ein psychisch Auffälliger, wo sie Angst haben müssen, der das Messer ihnen in den Leib brennt. Ne? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst Ordnung, du haust da mal einen Stuhl auf den Tisch drauf, dass Ruhe ist, ne? Oder du gehst freiwillig. Und ich kann nur sagen, Straßenleben bedeutet wirklich brutale Härte, Einsamkeit, Isolierung, aber irgendwo auch ein Stück Freiheit. Und wenn man da seinen Mittelweg gefunden hat, kann man auch gut damit überleben.
Das Erleben, was die meisten sich überhaupt nicht vorstellen können. Sie kommen aus Mannheim, Ihre Geburtsstadt. Und man kann auch rauslesen in Ihrer Biografie, diese Stadt ist zugleich Inspiration als auch Schmerz. Inwiefern?
Ja gut, man hat mir 86 die Wohnung geräumt, zwangsgeräumt. Meine Eltern sind zuvor verstorben. Heute weiß ich, die Wohnung hätte man mir nicht räumen müssen. Man hat sich Sachen angeeignet, man hat also einen Gewinn von über 10.000 D-Mark damals gemacht, von einem Schaden, der von lediglich 1.000 D-Mark war. Man hat mich in die Obdachlosigkeit getrieben, dass ich heute noch mit dem Thema behaftet bin. Die Stadt hat sich bis heute nicht bei mir entschuldigt und andererseits ist es auch meine Geburtsstadt. Irgendwo hänge ich mit dem Herz schon an dieser Stadt und sie inspiriert mich deswegen, weil es so Persönlichkeiten gibt wie Charlie Graf, der Boxer, oder Xavier Naidoo, der Sänger, die mich auch anhand ihres Lebensweg auch ein Stück weit mit Kraft beseelt haben.
Ja, Sie haben das gerade auch mit einem Vorwurf gesagt. Sie hätten also diese Wohnung nicht verlieren müssen. Inwiefern wurden Sie dann auch über Ihre Rechte vielleicht gar nicht aufgeklärt oder hätten sich vielleicht auch selbst Informationen holen müssen, um da gar nicht reinzugeraten?
Na, ich war damals schwer drogenkrank. Ich war kokainabhängig und ich habe die Stadt mehrfach darum gebeten, alle Behörden mir zu helfen. Das hat man alles verweigert, verwehrt. Und man hat mich in die Obdachlosigkeit gestürzt, in meine Ahnungslosigkeit. Und jede Hilfe verwehrt. Und dann hat man mich in eine Notübernachtung gesteckt. Am nächsten Tag waren meine Sachen dann auch noch weg, die zwei Plastiktüten, die ich hatte. Und das war denen vollkommen egal. Der Stadt Mannheim war es vollkommen egal. Und auch die Einrichtungen, die ich dann anschließend aufsuchte, auch dort arbeiteten Mitarbeiter, die obdachlosen Frauen zu sexuellen Wohlgefälligkeiten zwangen. Und es war schon brutal, also wie die Stadt mit Obdachlosen umging.
Aber natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die sich sorgen. Man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Was glauben Sie, was war der Grund? Haben Sie sich da nicht richtig durchgesetzt? Haben Sie Ihre Rechte nicht klar gemacht?
Also man hat mich damals nicht aufgeklärt. Man ist gekommen, hat gesagt, die Wohnung wird geräumt. Die Post, die man mir zustellte, habe ich entweder nie bekommen oder nie drauf geachtet. Und ich würde mal sagen, es war auch ein Stück weit Ahnungslosigkeit von mir damals, ne? Und auch bedingt durch meine Krankheit. Und heute würde ich sagen, heute ist klar, man hätte mich nicht rauswerfen müssen, man hätte mich auch drin lassen können, wegen 1000 D-Mark damals. Ne?
Aktuell sind Sie wohnungslos, aber nicht obdachlos. Bedeutet?
Das bedeutet, dass ich privat versorgt werde mit Unterkünften, Wohnheime hineingehe für Männer, Wohnheime, dass ich in Übernachtungsstellen gehe, die relativ gut sind, aber auch mal ab und zu eine Pension hinein. Ich lebe ja ohne Leistungsbezug, ohne alles. Ich bin ja Tagelöhner in dem Sinne. Und wenn ich ein paar Euros übrig habe, dann gehe ich auch mal in eine Pension rein. Und
als Tagelöhner, was machen Sie da? Wovon leben Sie?
Ja, überwiegend im Gastronomiebereich, als Spüler, als Bikehoch und so weiter, weil ich dadurch auch die Möglichkeit habe, auch mal ein Pensionszimmer zu bekommen. Ne? Und bin damit eigentlich ganz zufrieden, wenn es was gibt. Ne?
Wir wollten darüber sprechen, wie Ihr Weg auf die Straße begonnen hat. Sie sind aus der Wohnung rausgeschmissen worden, sagten Sie eben, weil Ihre Eltern beide verstorben waren. Damals waren Sie ein junger Mann. Und dann begann auch eine Drogenkarriere. Vorher hatten Sie schon eine Heimkarriere erlebt. Ja. Vielleicht beginnen wir dort, denn da sind ja auch die Ursachen dafür zu finden.
Ja gut, bei der Heimkarriere ist es so, dass ich als Kind in Kinder- und Jugendheimen kam, weil meine Eltern nicht fähig waren, mich zu erziehen, obwohl sie gut zu mir waren. Aber es ging nicht. Ich kam dann in Kinderheim bei Nonnen zum Beispiel in Waldhörn, wo Nonnen uns mit Gewalt überhäuften, Essensentzug und alles und auch sadistische Quälereien begangen, also quasi den Glauben an Gott uns mit Gewalt eintrichtern zu versuchten. Dann kam ich in ein Landesjugendheim, Schloss Studensee bei Karlsruhe. Dort haben die Erzieher die Jungs sexuell jeden Tag missbraucht. Und ich wurde da auch mal, weil ich mich gewehrt habe, in einen Bunker gesperrt. Und dann hat man auch das Jugendamt versucht, mich später finanziell ruhig zu stellen, damit ich da nichts sage. Und
es wurde ja auch immer wieder die Polizei eingeschaltet. Mhm. Sie haben sich ja auch gewehrt. Mhm. Dennoch wurde es unterm Deckel gehalten, sagen Sie. Ja. Warum?
Ich gehe mal davon aus, die zweite Erzieher, die uns damals sexuell missbrauchten oder bei mir es versuchten, wo ich ja mich mit Gewalt dagegen gewehrt habe, waren selbst im Ort, in Graben-Neudorf, wohl also angesehene Bürger. Sie waren parteipolitisch engagiert, sie waren im Ort angesehen und so. Und klar, dass die dann im Kinderheim dann ihre Sau rauslösen. Ne? Und ich möchte nicht wissen, was die zu Hause mit ihren Kindern angestellt haben oder mit Kindern aus dem Ort. Wissen Sie, wer in einer Einrichtung männliche Jugendliche zwischen 14 und aufwärts sexuell missbraucht, der begeht das auch zu Hause oder anderswo. Und die sind nur geschützt worden, weil sie im Ort selbst hoch angesehene, politisch engagierte, sportlich engagierte Bürger waren.
Ja, da höre ich raus, es bräuchte dringend auch da eine Aufklärung. Mhm. Zurück zu Ihrer Familiengeschichte. Sie sagten, Ihre Eltern konnten sich nicht um Sie kümmern, auch wenn Sie es wollten. Was haben Ihre Eltern erlebt?
Also bei meinen Eltern war es so, beide sind KZ-Überlebende. Mein Vater ist halb Sindhi, kam zuletzt nach KZ Mauthausen und hat sich dem allem verweigert. Er hat mir mal gesagt, er hatte zivilen Ungehorsam geleistet. Also alles, was Unrecht war, dagegen hat er sich gestellt. Meine Mutter kam aus Polen, sie war polnische Jüdin und war zuletzt in KZ Ravensbrück. Sie wurde dort von der Gestapo eingewiesen, nachdem sie dort im Widerstand war, zur Vollstreckung der Todesstrafe. Und all diese Erlebnisse von Flucht und vor den Nazis und so weiter, das hat denen auch zugesetzt. Und ich habe meine Eltern erlebt, als Wrack. Und ich habe als Kind all die Erzählungen von meinen Eltern mitbekommen, was sie so erfahren haben. Allerdings immer im Alkoholrausch meiner Eltern, die versuchten, diese ganzen Erinnerungen wegzutrinken. Und das waren so heftige Sachen, die ich da erfahren habe, dass ich daraus so den Willen gewonnen habe, mich gegen alles zu stellen, was Unrecht ist.
Und Sie wollten auch immer wieder zurück zu Ihren Eltern, auch wenn Sie im Heim waren. Die Geborgenheit und Sicherheit, die ein Kind braucht, haben Sie die von Ihren Eltern dann erfahren können? Vermutlich doch nicht.
Nee, also meine Eltern, ich will mal so sagen, sie waren... Ich will es mal ganz brutal beschreiben. Meine Eltern waren liebevoll zu mir und anständig. Aber das war irgendwie so, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Menschen vor sich, die absolut lebhaft sind, lebendig sind, aber innerlich tot, kalt. Sie waren einfach tot. Und mit sowas bin ich halt eben groß geworden. Und meine Geschwister haben mich als schwarzes...
Es gibt einige Halbgeschwister, die Sie auch sehr spät erst kennengelernt haben.
Genau. Und zu denen auch heute teilweise überhaupt kein Kontakt besteht. Ein Bruder ist verstorben. Und es ist halt so, dass ich zu meinem Bruder, zu meinem Ältesten, zum Jürgen, ein relativ gutes Verhältnis wieder aufgebaut habe. Auch zu meiner ältesten Schwester, zu Ursula, ein relativ gutes Verhältnis. Aber es ist alles kompliziert.
Als Reisender ohne Heimat bezeichnet sich Richard Brock. Sie haben mehr als 30 Jahre lang auf der Straße gelebt und Sie haben jetzt einen Traum. Sie möchten nämlich ein Hotel für Obdachlose schaffen mit einem integrierten Hospiz. Ja. Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser war, dass ich seit Jahren mobile Sterbebegleitung für Obdachlose mit Erkrankungen im Endstadium mache. Dass daraus diese Berufung geworden ist, hat sich erst so gegeben. Und jetzt letztes Jahr verstarb der Ralf Scheuermann aus Ludwigshafen gebürtig.
Sie bezeichnen ihn als einzigen guten Freund, den Sie hatten?
Das war der von all den vielen, die ich kennengelernt habe, der einzigste, zu dem ich wirklich brüderliche Gefühle hatte und wir uns wie Brüder waren. Und ja, und der ist halt mit Krebs verstorben, in einer ganz schlimmen Sache. Und ich war der Einzige, der ihn im Krankenhaus besucht hat, der da war. Und dann hat am Sterbebett hat er gesagt, dass ich ja, dass er sich wünscht, dass ich ein Hospiz, weil zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, dass das Buch kommt. Und ich habe ihm das versprochen, dass alle Einnahmen, Tantiemen und so weiter vom Buch in dieses Hospiz gesteckt wird. Also ich wünsche mir ein Hotel für Obdachlose. Einmal leben wir, Herrgott, in Frankreich, wo ein stationäres Hospiz fest integriert ist für Obdachlose.
Wie viel Geld haben Sie denn jetzt schon zusammen?
Momentan sind es 6.000 Euro, die bei Rowohlt Verlag liegen, die für dieses Projekt angesammelt sind.
Davon kann man noch kein Hospiz bauen?
Absolut nicht. Was ich brauche, sind große Träger. Mir schweben ja auch vor, so einzelne Hospizzentren in ganz Deutschland, wo bereits bestehende Hospize ein Zimmer für Obdachlose mit Erkrankungen im Endstadium freimachen. Es sind sehr viele Obdachlose, die, wenn die Diagnose kommt, sich das Leben nehmen, weil sie niemanden mehr haben. Und das wäre halt mein Wunsch, dass da was kommt. Und deswegen auch bin ich auf der Suche nach allen möglichen Unterstützung.
Gäbe es in den Notunterkünften, es gibt alleine in der Stadt Stuttgart beispielsweise 38 Notunterkünfte, gäbe es da keine Möglichkeit, das zu integrieren? Muss es ein eigenes Hotel sein?
Es gäbe vielleicht die Möglichkeit, aber man muss sich mal vorstellen, wenn man so ein Hospiz macht, dann braucht man geschultes Personal, die auch dafür geeignet sind. Und zum Beispiel in der Küche muss gekocht werden für sterbenskranke Menschen, so dass sie halt noch weiterleben. Und das ist ein immens hoher Aufwand, was ich da mittlerweile alles erfahren habe. Selbst ich, der seit Jahren Sterbebegleitung mobile mache und alles aus eigener Tasche finanziere, selbst ich müsste eine Ausbildung vorweisen, um überhaupt da in den Raum gelassen werden zu dürfen.
Es gibt auch viele ehrenamtliche Sterbehelfer. Ist das nicht erlaubt?
Ja doch, aber hinter den Ehrenamtlichen, die natürlich dringend notwendig sind und auch willkommen sind, muss ja auch ein geschultes Personal stehen.
Ja.
Und dieses geschulte Personal muss auch bezahlt werden. Es muss der Raum bezahlt werden und alles. Und da scheuen sich halt sehr viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hospiz für sterbenskranke Kinder aufmachen würde, würde man mir die Türe einrennen. Aber für Obdachlose ein Hospiz aufzumachen, da stoße ich gegen verschlossene Türen.
Wo haben Sie das erlebt?
Naja, ich habe mittlerweile so viele Gespräche unter anderem mit der Caritas und der Diakonie gehabt und die sind alle mehr oder weniger im Sande verlaufen. Es war immer eine Kostenfrage, wer finanziert zum Beispiel den Raum, den wir zur Verfügung stellen, währenddessen kein Obdachloser in Behandlung ist. Ne? Und es ist halt so, dass ich nach wie vor mit meiner mobilen Sterbebegleitung mehr Obdachlose erreichen kann, als mit einem stationären Bereich. Aber
vielleicht wäre das ja ein Ansatz, ein Lösungsansatz, zu sagen, mehr in die mobile Sterbehilfe zu gehen. Könnte das eine Lösung sein?
Ja, das ist natürlich auch Lösung, auch für andere als zum Vorleben. Aber dazu brauche ich natürlich auch Personen, die mein Projekt finanziell unterstützen würden, die mich zum Beispiel durch Spenden, Einmalspenden oder Daueraufträge unterstützen könnten, das zu tun, was ich ja alles momentan aus eigener Tasche trage. Ich beziehe ja kein Leistungsbezug, gar nichts. Ich mache alles aus meiner Tasche.
Ja, ein Leben auf der Straße. Richard Brock, Sie haben das mehr als 30 Jahre lang gelebt. Es wurde auch verfilmt. Günter Wallraff ist auf Sie zugekommen. Können Sie mal die Situation beschreiben?
Ja, also Günter Wallraff habe ich halt für den Film kennengelernt, Unter Null, obdachlos durch den Winter, ZDF-Reportage. Und da stand ich als Protagonist da, habe den Tür geöffnet und alles. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Er hat mir im Leben vielfach schon geholfen. Und er hat auch ermöglicht, dass ich mein Buch Kein Dach über dem Leben schreiben durfte. Und dass es so ein Erfolg wurde, da bin ich ihm sehr dankbar. Überhaupt auch seiner Familie gegenüber muss ich da respektvoll den Hut ziehen.
Sie haben, glaube ich, immer wieder auch Menschen gefunden und auch Möglichkeiten gefunden, dass sie weiterkommen konnten. Mhm. Was waren das für Menschen? Eine Familie Müller erinnere ich mich zum Beispiel
im Buch. Ja, zum Beispiel meine Pflegeeltern, die Familie Müller in Mannheim. Das war, ich habe ja als Kind eigentlich nicht so richtig Liebe und so Geborgenheit gehabt. Und das war zum ersten Mal ein Ehepaar, die ja selbst ihr Kind im Kindsbett verloren, die sehr liebevoll, anständig und fürsorglich waren, was ich ja gar nicht so kannte. Ne? Und auch im Grunde haben mir, ich habe zum Beispiel mal die Mutter vom Herrn Raufelder kennengelernt, Wolfgang Raufelder, ein Grünen-Politiker. Und die Mutter von ihm hat mir sehr viel geholfen, weil da auch die Verbindung zu meinem Vater da war. Und es gab, wissen Sie, fremde Menschen haben mir geholfen, wo die Familie versagt hat und verweigert hat sich und zum Teil auch heute noch. Und deswegen bin ich der Ansicht, man muss auch mal seine Dankbarkeit anderen Menschen gegenüberbringen. Also nicht nur nehmen, raffgierig nehmen, sondern man muss auch mal geben können und denen geben, die selbst weniger oder nichts haben. Und das schafft Glücksgefühle.
Ist das zur Mission geworden bei Ihnen, dass Sie sagen, ich möchte auch etwas zurückgeben?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viele Menschen hab sterben sehen, Obdachlose und alles und sie begleitet in den Tod hinein, dass ich mir gesagt habe, weißt du was, das letzte Hemd, wo du hast, hat keine Taschen. Und dann musst du da sein, um diesen Menschen diesen Weg leichter zu machen, diesen Übergang zwischen Leben und Tod.
Dieses Leben auf der Straße, was sich die meisten von uns natürlich gar nicht vorstellen können. Wie sieht denn so ein Alltag? Gibt es da einen gelebten Alltag? Wie sieht das aus? Können Sie das mal beschreiben?
Ja, also der Alltag besteht zuerst einmal, wie kommt man zum Tagessatz morgen? Also man steht sehr früh morgens auf, geht in Gewerbegebiete, fragt nach Gelegenheitsarbeiten. Wenn man keine bekommt, geht man in Tagesaufenthalte, zum Frühstück zum Beispiel, tut seine Wäsche waschen, guckt sich um seinen Tagessatz. Tagessatz ist der Hartz-IV-Satz von 410 € geteilt durch die Anzahl der laufenden Tage eines Monats, also sprich 13 € ungerade. Den bekommt man nicht überall. Da muss man auch für das Entgelt auch viel arbeiten. Also man muss Arbeit ableisten für 1 € am Tag. Das Geld bekommt man erst am nächsten Tag ausgezahlt. Und dann muss man auch die Notunterkunft mal selbst bezahlen. Wenn man also arbeiten geht, muss man auch Geld beisteuern für die Notunterkunft. Also es bleibt unterm Strich 10 € am Tag übrig von dem ganzen Geld. Und zur Mittagszeit, wenn man da sich dann gestärkt hat in dem Anlaufstelle, Tagesaufenthalt, Wärmestube und wieso auch immer, geht man in die Innenstadt und geht in die Geschäfte und fragt dort, ob man da eine Stunde, zwei arbeiten darf und wäre froh, wenn man da einen Obolus dafür bekommt.
Was für Arbeit kann man dort machen? Das ist ja recht
zum
ungewöhnlich.
Zum Beispiel Hofkehren. Aha. Also ich bin dann in Geschäfte hinein, habe gefragt, kann ich für Sie Müll wegtragen? Kann ich für Sie den Hof kehren? Kann ich für Sie eine Arbeit tun? Aufräumen zum Beispiel? Und für 1-2 Stunden, damit ich als Obdachloser wieder weiterkomme. Und wenn das nicht geht, wenn man da wirklich nichts findet, dann geht man nachmittags in die Stadt und macht eine Sitzung. Stellt zum Beispiel einen Hut auf den Boden mit einem Schild. Wohnungsloser bietet um eine milde Gabe oder Hunger oder was auch immer. Und guckt, dass man da sein Geld zusammenbekommt, dass man abends wieder in eine Notunterkunft kommt, weil die viele verlangen mittlerweile einen Obolus. Ohne das kommst du dort nicht rein, selbst wenn Platz frei ist.
Gab es denn nie den Wunsch, sich auch anders zu orientieren, aufzustellen mit einer Ausbildung, um einen Beruf zu erlernen, der vielleicht auch diesen Weg aus der Wohnungslosigkeit hinausschafft?
Ich hätte sehr gerne als Kind, ich hatte ein großes Vorbild, das war Albert Schweitzer, der Arzt, der in die Fremde ging, um dort Notleidenden zu helfen. Das war so mein Wunsch. Und das ist mir nie gegeben worden. Ich habe keinen Schulabschluss, keine Berufsausbildung, weil ich eben diese schwierige Kindheit hatte in diesem Kinderheim.
Aber man kann es ja nicht immer mit der schwierigen Kindheit begründen. Irgendwann muss man damit ja auch abschließen.
Ja, aber das Problem ist heute, jetzt bin ich 54 am Sonntag geworden, wenn ich da irgendwo hingehe, mich vorstelle wegen Arbeit und so weiter, sagen die, oh, du warst 30 Jahre auf der Straße, du kannst mal für 1 € die Stunde mal Toiletten putzen und so, ne? Und aber die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, werden nicht akzeptiert.
Es gibt über die Zahl der Wohnungslosen nur Schätzungen. 2014 wurde die in Baden-Württemberg auf fast 23.000 geschätzt. Sie sind ja deutschlandweit unterwegs. Können Sie sagen, ob es da so ein Nord-Süd-Gefälle gibt bei der Anzahl der Wohnungslosen?
Ja, es gibt es auf jeden Fall. Man kann sagen, dass in Norddeutschland, ich will jetzt mal so Städte erwähnen, wie zum Beispiel Hannover, die Zahl der Obdachlosen dort dramatisch hoch ist. Das liegt daran, dass halt sehr viele Städte sich weigern, mit Obdachlosen überhaupt was zu tun haben zu wollen. Es gibt ja keine rechtliche Verbindlichkeit, kein Gesetz, das Recht auf Wohnung oder Recht auf Arbeit gewährleistet. Das gibt es nicht. Und demzufolge können sich sehr viele Kommunen sagen, was wollen wir mit Obdachlosen? Geht doch hin, wo ihr hergekommen seid. Gell? Wir sind für euch nicht verantwortlich. Ne? Und deswegen ist die Zahl der Obdachlosen dramatisch hoch.
Sie haben jetzt im Norden erwähnt, wie ist es im Süden, also die 23.000 geschätzten in Stuttgart, wie sieht es woanders aus?
Na gut, ich würde sagen, also Heidelberg ist da diesbezüglich sehr gut aufgestellt in Baden-Württemberg. Es gibt auch im Raum Freiburg-Offenburg gute Möglichkeiten. Es gibt in Esslingen-Ludwigsburg gute Möglichkeiten. Und wenn ich die Stadt Mannheim nehme, ne, da bekommen Sie eine Fahrkarte und tschüss, ne? Da wird Ihnen nicht geholfen. Ne? Und so gibt es auch andere Stellen. In Karlsruhe ist es schwierig, ne? Da gibt es zwar die Einrichtung der Kriegsstraße, aber die ist auch sehr verrufen, zu Recht.
Weil?
Und man muss sagen, Karlsruhe ist halt eine klassische Beamtenstadt, ne? Und entsprechend verhält man sich auch dir gegenüber so, ne? Und es gibt in Baden-Württemberg gute Vorzeigmodelle, gell? Wie zum Beispiel in Esslingen oder in Ludwigsburg oder in Heidelberg. Es gibt auch in Emmendingen eine sehr gute Einrichtung, ne? Es gibt aber auch Einrichtungen, wo man wieder davonläuft, eben auch Städte, wo man sagt, geh besser nicht hin. Ne? Und das sind halt so Städte wie Karlsruhe oder Mannheim. Ne?
Weil die Städte eben nicht verpflichtet sind. Genau. Haben Sie auch etwas anderes erlebt in anderen Bundesländern?
Ja, in Bayern zum Beispiel kann ich sagen, dort gibt es in der bayerischen Verfassung etwas, was es in Deutschland sonst nicht gibt und deswegen auch dort mit Obdachlosen ganz anders umgegangen wird. Und zwar das Recht steht in der Verfassung drin, Recht auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger vom Freistaat Bayern. Und das müsste es überall in Deutschland geben, deswegen bin ich auch dafür, dass das Recht auf Wohnung in das Grundgesetz mit hinein muss, es muss auch in die Verfassung hinein.
Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht?
Ja, ja, Recht auf Wohnung gehe ich einen Schritt weiter, sondern wer eine Wohnung hat, hat auch die Möglichkeiten, nicht mehr obdachlos zu sein. Deswegen bin ich der Ansicht, ich hatte ja mal vor Jahren eine Petition, Recht auf Wohnung, die leider von großen Einrichtungen nicht akzeptiert worden ist, obwohl sie heute genau das sagt, was jeder fordert. Recht auf Wohnung muss ins Grundgesetz, muss in die Verfassung hinein. Nur dann ist gewährleistet, dass jede Stadt, jede Kommune, jeder Landkreis ihnen auch eine Pension zur Verfügung stellen muss. Sie wären dann nicht mehr obdachlos. Obdachlosigkeit ist in Deutschland ein gefördertes Mittel, um Menschen aus der Gesellschaft herauszudrängen, die man nicht mehr haben will.
Was haben Sie erreicht mit dieser Petition? Welche Reaktionen hat es gegeben?
Also die Reaktion war so, es war die erste Petition in Deutschland, die öffentlich gestellt worden ist, Recht auf Wohnung bei Open Petition. Das Gleiche habe ich dann auch beim Bundestag selbst gemacht. Es hatte zur Folge, dass sehr viele private Menschen diese Petition unterstützt haben mit ihrer Unterschrift, aber alle großen Einrichtungen wie die Nationale Armutskonferenz oder die BAG Wohnungslosenhilfe haben sich dem verweigert. Und insofern blieb es dabei. Erfolg war deswegen nicht zustande gekommen, weil eben die Großen sich gewehrt haben. Heute würde ich sagen, sähe es etwas anders aus, also wenn ich Unterstützer bekommen würde, die meiner Idee auch im politischen Bereich unterstützen würden, wäre ich dem sehr zugewandt. Denn ich bleibe dabei, Obdachlosigkeit und Armut ist gefördert vom Staat, weil es kein Recht auf Wohnung gibt, kein Recht auf Arbeit. Wenn ich Recht auf Wohnung hätte, Recht auf Arbeit hätte, gäbe es keine Armut und keine Obdachlosigkeit mehr.
Sie beschreiben das als einen Teufelskreis. Ja. Jetzt wurde Ihr Buch Kein Dach über dem Leben von der Bundeszentrale für politische Bildung als Lehrmaterial an Schulen und Instituten empfohlen. Ich fand es sehr berührend zu lesen, wie Sie beispielsweise auch 1989 auf der Kurpfalzbrücke in Mannheim standen und überlegt hatten, sich hinunterzustürzen und sie haben es dann nicht gemacht. Wie viel Kraft hat diese Entscheidung gekostet?
Ja, ich würde sagen, mein ganzes Leben, das damals zurücklag. Ne? Und aber es war wichtig, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ne? Also frei von dem Drogen zu sein, also Kokain und so ist schon. Also ich wollte es nicht mehr. Ne? Also ich habe mittlerweile einen Ekel auch vor Drogen und alles. Ne? Ich trinke zwar hin und wieder gerne mein Bier, okay, was soll's. Ne? Ich bin aber Nichtraucher. Und ich meide auch Personen, ne, die Drogen nehmen, die Raucher sind und so, ne, weil ich habe davor eine zu große Apathie. Wenn sie einmal ganz unten waren, sind sie froh, wenn es nicht mehr so ist. Ne. Und ich habe so viele Leute gehen sehen, sterben sehen, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, du musst mal selbst was tun, du musst mit deinem Leben einfach mal zurechtkommen, alles. Ne. Und deswegen war der Schritt goldrichtig. Ne?
Ja, Sie haben dann eben sich entschlossen, einen Drogenentzug zu machen. Dieses Buch zu schreiben, das hat Sie sicherlich in viele Situationen auch nochmal zurückgebracht. Wie haben Sie das erfahren?
Ja, Rückerinnerung, klar. Ich habe versucht, alles aus meinem Gedächtnis rauszuritzen, ne, was meine Kindheit, Jugend und so weiter alles betraf. Ne? Und ich wollte einfach mit diesem Buch quasi einfach ein Offenbarungsweit ablegen, ne? Wollte einfach auch eine Beichte ablegen, eine öffentliche, und wollte jedem sagen, so sah es aus und so ist es. Ne? Und ich fühle mich einfach durch das Buch befreit.
Ja. Sie schreiben da auch sehr schonungslos und offen. Sie haben auch sehr viel Leid und Gewalt erfahren. Mhm. Inwiefern konnten Sie das dann auch für sich aufarbeiten? Denn es gab ja vermutlich niemals die Chance dazu, das wirklich aufzuarbeiten.
Wissen Sie, ich leide an einer posttraumatischen Mehrfachbelastung, deswegen bin ich früh verwendet. Also die Schäden sind schon da. Ne? Und aber ich habe gelernt, damit umzugehen, und ich gibt keinen Grund zu jammern, nichts. Ich könnte klagen, ja gut, wer nicht. Ne? Aber man muss damit auch lernen, umzugehen. Ne? Und für mich ist einfach das Wichtigste, all die Kraft, die ich daraus geschöpft habe und das Wissen, dass mich so schnell niemand kaputt machen kann, weil ich einfach zu stark bin in vielen Dingen.
Das ist wieder dieser Satz, ja. Menschen, die oft verletzt wurden, sind gefährlich, denn sie wissen, wie sie überleben.
Ja, genau, ja, vor allem sollte auch so Leute nie unterschätzen. Ne? Und einfach jetzt für andere da zu sein, das ist die Kraft. Und auch das Buch, ich habe ja das Buch nur deswegen veröffentlicht, weil ich damit meinen Traum erfüllen wollte. Dieses Hospiz für Obdachlose, die mobile Sterbebegleitung, die ich mache, dieses Hotel für Obdachlose, einmal sich fühlen wie Herrgott in Frankreich. Ne? Das ist doch ein Traum und das will ich verwirklichen, dafür lebe ich.
Und das ist das, was viele Menschen eben nicht erfahren, die auf der Straße leben. Die Zahl der Obdachlosen hat auch zugenommen. Es kann da wirklich jeden Menschen treffen. Ja. Vor allen Dingen sind es Männer mittleren Alters, mehr Männer als Frauen. Ja. Können Sie Ursachen ausmachen? Gibt es Ursachen, die Ihnen besonders häufig begegnet sind?
Ja, also man muss sagen, jeder Zweite, der auf der Straße gelandet ist, leidet an einer psychischen Erkrankung oder an einer Suchterkrankung, die natürlich dazu beigetragen hat, dass man den Faden verloren hat in der bürgerlichen Mitte. Es gibt sehr viele Menschen, die tragische Schicksalsschläge erlitten mussten, wie zum Beispiel Verlust in der Familie, ein Tötungsfall. Oder es gibt Menschen, die lange in Einrichtungen waren, JVAs und Psychiatrien und dann entlassen werden und dann nichts mehr haben. Es gibt Menschen, die eigene Firmen hatten, wo aber die Kunden dort die Gelder nicht bezahlt haben und irgendwann konnte man die Angestellten nicht mehr bezahlen. Alles Konkurs und Insolvenzen, alles Mögliche.
Also die Ursachen sind ganz vielfältig. Ja, ja. Sie wurden mit Internetseiten, wo Sie Obdachlosen Hilfestellung geben, bekannt. Wie kam es, dass Sie denn Ratgeber im Internet wurden?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich Chaos Computer Club 1999 in Berlin kennengelernt habe. Die haben mich dann eingewiesen, weil ich ja eigentlich keine Ahnung hatte. Und daraus ist dann so sind meine Internetaktivitäten entstanden und meine Ohne Wohnung was nun Seite. Da habe ich 1000 Adressen für Obdachlose und Nichtsesshafte, für Menschen in sozial schwierigen und in prekären Lebenslagen eingerichtet, wo jeder dort Hilfe suchen kann und auch findet.
Von der ambulanten Hilfe auch bis zur Sozialstation.
Von der ambulanten Hilfe, stationäre Einrichtungen, also von Übernachtungsstellen, betreute Wohnprojekte, Wohnheime, Kolonien, wo man hingehen kann, Tagesaufenthalte, Wärmestuben und so weiter. Und bis hin, ich habe ja noch weitere 3000 in petto, wo man mich anschreiben kann, also beim Kurpfälzer etwandersmann, kurpfälzerwandersmann@web.de kann man mich ja anschreiben.
Da auch eine Domain zum Verkauf steht, habe ich gesehen, kurpfälzerwandersmann, da findet man sie nicht mehr.
Ja, ich habe diese Seiten vor 2 Jahren gekündigt. Das waren kostenpflichtige Seiten, die ich damals hatte. Und jetzt habe ich kostenlose Blöcke, also Ohne Wohnung was nun und meine Richard Brock Seite sind jetzt kostenlos. Und was der damalige Anbieter jetzt damit macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich froh bin, dass ich da kein Geld mehr zahlen muss, weil das da in meiner mobilen Sterbebegleitung das Geld wesentlich besser aufgehoben ist.
Ja, Sie wollen es eben auch kostenlos halten. Ja, ja. Was sind die wichtigen Punkte, was sind auch Kriterien, die Wohnungslose und Obdachlose brauchen, wonach sie gehen, wenn sie im Internet suchen? Was ist ganz besonders wichtig für mich?
Also es gibt, wie gesagt, sehr viele Einrichtungen in Deutschland, wo also Obdachlose surfen gehen. Es gibt billige Smartphones, Obdachlose sind sehr gut vernetzt mittlerweile, also jeder Dritte kann ins Internet gehen und Büchereien, Stadtbibliotheken und so weiter kann man hingehen. Wonach man sucht, ist zu allererster Linie, wo kann ich essen gehen, wo kann ich mich duschen gehen, wo bekomme ich den Tagessatz, wo muss ich für die Übernachtung etwas bezahlen, wie komme ich von A nach B und was bekomme ich dann dort, wenn ich neu bin. Und das alles findet man auf meiner Internetseite Ohne Wohnung was nun. Und auf meiner privaten Seite bei Richard Brooks, da findet man auch Einblicke zu mir. Und insofern alles, was als Insider-Tipp wichtig ist zu überleben auf der Straße, findet man auf meiner Seite. Und das wirklich von mir getestet, von mir geprüft, auch mit dem Hinweis, was es dort zu finden gibt. Und das deutschlandweit, auch in Baden-Württemberg. Und da bin ich stolz, dass ich der Wegbereiter in diesem Bereich war.
Ja, weil das Leben plötzlich ganz andere Bedingungen stellt, auf die man vorher nicht eingestellt war. Mhm. Sie waren jetzt auch am 4. Juli in Lörrach und haben dort auch mit vielen Wohnungs- und Obdachlosen gesprochen. Ja. Was war so der Tenor, der dort hochkam?
Ja, dort war es so, dass ich darauf hingewiesen worden bin, dass man also Flüchtlinge und Obdachlose nicht gegenseitig ausspielen soll. Es gibt leider sehr viele Städte, Kommunen, die Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, was ja alles korrekt und gut ist und wichtig ist. Aber im Gegenzug sollte man die eigenen Obdachlosen deswegen nicht vor die Tür stellen und nicht draußen lassen.
Weil sie keine Gleichbehandlung erleben? Wie ist das? Was wurde Ihnen geschildert?
Naja, es ist halt so, dass sehr viele Obdachlose, darunter sind ja auch sehr viele nicht-deutsche Obdachlose, von den Ämtern quasi draußen liegen gelassen werden, weil man halt eben einen gewissen Personenkreis, sprich Flüchtlinge, dort bevorzugt behandelt. Und deswegen bin ich der Ansicht, jeder, der nach Hilfe sucht, hat auch Hilfe verdient. Und man darf nicht den einen oder anderen gegen den anderen ausspielen. Das ist grundsätzlich verkehrt. Wenn man Flüchtlingen Hilfe gewährt, sollte man es im Gegenzug Obdachlosen auch und umgekehrt.
Die Gleichbehandlung, die so wichtig ist. Sie erleben das vermutlich aber auch, dass es natürlich viele Geflüchtete gibt, die dann auf der Straße leben. Wie ist das Verhältnis dort untereinander?
Also sehr viele Flüchtlinge, die auf der Straße leben, vor allem jüngere, verkehren natürlich in der Prostitution. Das ist natürlich nicht gut. Man muss diesen Menschen genauso helfen wie anderen Obdachlosen ebenso auch. Und ich finde, diese Gleichbehandlung sollte wieder eingeführt werden.
Schafft es Gräben untereinander?
Absolut, absolut. Also ich spüre auf der Straße sehr viel Hass untereinander, sehr viel Neid, sehr viel Gewalt und alles. Und das kommt davon, dass wir auch in einer Gesellschaft abdriften, die respektlos ist, die Würde entnahm anderer Menschen. Ich empfehle dringend allen Menschen den Film Fritz Bauer, Tod auf Raten, als Zeichen der Zivilcourage anzugehen gegen jede Form von Unrecht an Mensch. Es ist doch nicht wichtig, woher der Mensch kommt. Wenn er Hilfe sucht, hat er Hilfe verdient. Und manchmal auch mehr. Und man darf niemanden gegenseitig ausspielen. Macht etwas gegen dieses Schlechtreden von anderen und gegen diese Hass und Hetze, Haten und diesen Cybermobbing, Mobbing, Stalking.
Richard Brock, Sie sind zum Sprachrohr für Obdachlose geworden, bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Was hat Ihnen selbst denn am besten geholfen?
Ich würde sagen, am meisten hat mir geholfen diese Sterbebegleitung, die ich mache, weil die hat mir auch seelisch, ich will echt mal sagen, so eine geistige Befriedigung gegeben. Endlich mal.
Dass Sie etwas Sinnvolles tun.
Endlich mal was Sinnvolles tun. Ne? Und heute weiß ich, wie wertvoll es ist, Hospizarbeit, und zwar in jedweder Weise. Und dass mobile Sterbebegleitung für mich eine Verbesserung der Lebenslage für alle ist. Und insofern bin ich ja schon dankbar. Also ich bin wirklich dankbar, dass ich diesen Menschen helfen darf und dass auch mir geholfen wurde und dass man auch mir hilft für diese Arbeit. Ich empfinde einfach Dankbarkeit.
Ja, und das Thema Sterben ist ja auch immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft. Inwiefern erleben Sie das auch unter den Obdachlosen, weil es dann natürlich auch so schwer ist, loszulassen?
Also es ist so, dass sehr viele Obdachlose, wenn sie diese Erfahrung haben, mit sterben zu müssen wegen einer Krankheit, sich das Leben nehmen, dass sie von anderen Obdachlosen dann nicht mehr, dass sie geschnitten werden.
Weil die Not zu groß ist.
Und ich kann nur sagen, dass es in der Seele wehtut, Menschen sterben zu sehen, mit denen man, die man sie über Jahre hin begleitet hat. Und dass es schwer ist, loslassen zu können, auch vom eigenen Leben loslassen zu können. Und da habe ich schon heftige Erfahrungen. Leute, die mussten massivst ruhig gestellt werden, weil sie so gezittert vor Angst vor dem Tod hatten, war schon heftig.
Spielt das Thema Scham in irgendeiner Form eine Rolle?
Ja, Scham vielleicht zuzugeben, dass man selbst obdachlos ist, dass man es zeigt und so, ne? Schon, oder dass man es anspricht. Und ich würde sagen, es gibt in der Gesellschaft so viele schlimme Dinge, die geschehen, auch Verbrechen an Obdachlosen selbst, wo ich sagen muss, dass man in der Gesellschaft wieder hellsichtig, hellhörig werden muss gegen alles, was Unrecht ist. Ne? Und nur dann kann man verhindern weitere übelsten Taten. Ne?
Ja, schockierend war auch vor einer Weile der Mord an einem ehemaligen Kunsthändler, der dann in den 90er Jahren auf der Straße gelandet ist in Koblenz, haben Sie sicherlich auch von gehört. Von diesem Fall, wir wollten noch darüber sprechen, was der Bürger tun kann, denn es wird natürlich auch vor vielen Bettlern gewarnt. 95% der Bettler sind in organisierten Gruppen, davor wird gewarnt, Geld zu geben. Wie kann man das auf den ersten Blick vielleicht auch unterscheiden, wer bedürftig ist, wem man etwas geben sollte?
Also die einfachste Lösung ist, denjenigen mal nach dem Ausweis zu fragen oder ihn mal anzusprechen, ob derjenige sich in der Gegend mit Einrichtungen auskennt Und aber das Bauchgefühl muss entscheiden. Ne? Wissen Sie, wer da betteln tut? Der hat einen Grund, warum er betteln tut. Ne? Und die meisten Bettler haben wirklich nichts. Und denen sollte man auch ihre Zuwendung geben. Man soll den Menschen aufrichtig entgegenkommen, von Auge zu Auge, Mitgefühl
zeigen. Auch das Gespräch
zeigen.
Zu suchen, ja, nicht mit Leid, sondern mit Gefühl. Das ist sicherlich wichtig.
Mitgefühl ist wichtig, weil Mitgefühl ist was Ehrbares, was Anständiges. Ne? Mitleid hingegen ist verächtlich, verwerfend. Ne? Und deswegen kann ich nur sagen, suchen Sie das Gespräch und geben Sie, was Sie geben können. Wichtig sind zum Beispiel Getränke, dass man nicht verdurstet, was zum Essen geben, aber auch eine kleine Finanzspritze hilft genauso. Ne? Und aber das muss jeder selbst entscheiden.
Ne? Ja, es gab viele Reaktionen, auch zum Beispiel von Bettina Schmidt aus Karlsruhe, SWR1-Hörerin. Sie möchte Sie unterstützen und sie möchte Sie auch gleichzeitig ermuntern, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Könnte das etwas sein, wo Sie eben auch gerade in der Sterbebegleitung so aktiv sind, in diesem Bereich dann auch noch Ihre Mission noch mehr zu finden?
Also was ich mir vorstellen könnte, ist einen eigenen Wohnraum zu haben, eine Wohnung oder ein Apartment, dann anzufangen, einen Schulabschluss zu machen und darüber hinaus eine Ausbildung zu machen, zum Beispiel als Krankenpfleger könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann eben im Hospizbereich zu arbeiten. Das wäre ein Traum erfüllen. Da könnte ich ruhig 100 Jahre alt werden, würde ich da arbeiten.
Ne? Dankeschön, dass Sie so offen berichtet haben. Richard Brox in Essenz, Leute.
Danke sehr.
Eins gehört.